Vielleicht kennt man das. Man weiß eigentlich, was in Compliance zu tun wäre, aber im Alltag wird es dann schnell unübersichtlich. Zu viele Themen, zu viele Prozesse, zu wenig Zeit, keine Ressourcen. Ich sehe das immer wieder in meiner eigenen Arbeit als Compliance Officer und genau deshalb beschäftige ich mich mit der Frage, wie man das besser, insbesondere mit Software und künstlicher Intelligenz, lösen kann. Für viele ist mittlerweile die Antwort Loop. Unsere Compliance-Software-Lösung, die uns in der Praxis hilft, Risiken zu identifizieren und zu managen, effizient und effektiv mit unseren Ressourcen umzugehen und vor allem den Überblick zu behalten. Weitere Informationen zu Loop gibt's unter www.loop.at und in den Shownotes. Aber jetzt genug Einordnung, viel Spaß mit der Folge.
Ja, und diese Vorurteile, die wir haben in uns, diese Unconscious Bias, die verfestigen sich ja durch die Gesellschaft immer wieder und so werden sie auch immer wieder reproduziert. Und an sich ist das nichts Schlechtes, dass wir in Kategorien denken. Wie gesagt, das ist sehr menschlich. Aber wir müssen uns dem bewusst sein. Und wenn wir uns dem bewusst sind, kann man das eben dann absichtlich auch wieder aufbrechen. Und da kommen wir dann zu dem, dass, ja, es gibt sehr viel Subtiles, was man auch machen kann, wenn man dem nicht bewusst ist. Also wenn man dann in Kategorien denkt.
Weil auch diese Meinungsfreiheit ja auch genau diese Sicherheit auch gibt, aufzuzeigen und zu sagen, so ist das nicht in Ordnung. Und das ist immer das, was ich sage bei der Compliance, da geht es ja nicht nur um die Regel ist ja nicht der Fokus der Compliance, sondern sich das richtige Verhalten. Und das richtige Verhalten hat ja wohl auch was mit einer Regelkonformität zu tun, aber das hat ganz viel mit Menschsein zu tun. Und ich habe immer Adrias, das ist quasi der Hausverstand, das Bauchgefühl und der richtig eingenordete moralische Kompass.
Herzlich willkommen zu einer neuen und zugleich besonderen Folge von Code of C, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Und Sie merken schon, heute ist einiges anders als sonst. Der Host spricht plötzlich gut verständliches Deutsch. Aber ich kann Sie beruhigen, die sympathischen sprachlichen Gepflogenheiten des Mühlviertels kommen dennoch nicht so kurz, denn der Mann, der sonst die Fragen stellt, sitzt dieses Mal bzw. steht dieses Mal selbst auf der anderen Seite des Mikrofons. Martin Reitzeder ist heute zu Gast in seinem eigenen Podcast. Und gemeinsam mit ihm begrüße ich eine Expertin, die sich seit Jahren mit Fragen beschäftigt, die Unternehmen oft gerne abstrakt behandeln, obwohl sie eigentlich hochkonkret sind. Ich darf im Studio begrüßen Sarah Soltani, ihres Zeichens systemischer Personal- und Business-Coach sowie Konsulentin für Menschenrechte. Schön, dass ihr beiden da seid.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Wir nehmen den Bright Month, die Folge erscheint ja im Juni, zwar als Anlass für diese Folge, aber auf gar keinen Fall als Schublade. Denn heute geht es um was deutlich Größeres, und zwar um Vielfalt als Realität menschlichen Zusammenlebens, um Würde, um Macht, um Fairness und um die Frage, warum Diskriminierung kein Randthema für HR oder Kommunikation ist, sondern ein echtes Compliance- und Unternehmensrisiko. Eines gleich vorweg, wir wollen hier und heute weder den moralischen Zeigefinger heben, noch rein theoretisch diskutieren. Unser Ziel ist es allen, die dieser Folge lauschen, etwas mit an die Hand zu geben und ganz ehrlich hinzuschauen. Wie entstehen unfaire Systeme, obwohl, und davon gehe ich aus, die meisten Menschen keine schlechten Absichten haben? Warum reichen gute Werte auf Webseiten oft nicht aus? Und was unterscheidet Unternehmen, die Vielfalt nur behaupten, von jenen, die sie tatsächlich ermöglichen und leben? Also über all das sprechen wir heute. Wir haben auch schon in einem anderen Podcast viel über verschiedene Compliance-Themen gesprochen und damit ganz kurz zu mir. Mein Name ist David Bauer und in Zeiten der zunehmenden Verrohung in der Gesellschaft ist es mir auch ein persönliches Anliegen, durch die heutige Folge zu führen. Ich bin selbst Co-Host eines Podcasts, nämlich von Mach es einfach, des Wirtschaftsmagazins Die Macher. In diesem war Martin bereits zweimal zu Gast. Mhm. Die Folgen verlinken wir gerne in den Shownotes. Und dazu auch gleich noch ein kleiner Funfact zum Start. Dort hat er auch seine Leidenschaft fürs Podcasten entdeckt. Für alle, die ihm schon länger zuhören, wir sind die Übeltäter quasi. Wir haben ihm nämlich damals Mut gemacht, wenn man so sagen will. Und das ist auch schon das perfekte Stichwort. Wir starten nämlich in altbewährter Code of C-Tradition mit unserem Mutmacher. Die liebe Sarah hat sich für ein Carpe Diem und man spricht das scheinbar Kombucha ausgesprochen. Und Martin und ich genehmigen uns derweil einen Feierabend-Gin-Tonic. Mhm. Das tun wir, um den Gaumen ein bisschen anzufeuchten und, wenn ich da nochmal zitieren darf, um die Stimme zu lockern.
Völlig richtig. Und das ist ein kleiner Full-Circle-Moment.
Absolut.
Weil in der Folge, du hast jetzt gesagt, ihr habt mir den Mut gemacht, mit Podcast zu starten. Das stimmt tatsächlich. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und ich wurde damals vom David gefragt, ob ich einen Kaffee trinken will vor der Aufnahme. Und ich habe gesagt, ich bin so aufgeregt. Mir wäre eigentlich ein Gin Tonic viel lieber. Das war eigentlich die Geburt von dem Mutmacher, weil mir hat damals der Gin Tonic Mut gemacht, weil er tatsächlich den Gaumen angefeuchtet hat, die Stimme gelockert hat. Und in dem Fall hat der David heute gesagt, trink mir doch einen Gin Tonic. Also vielen herzlichen Dank für den Gin Tonic.
Bis damals auf offene Ohren gestoßen und heute auch tatsächlich.
Ja, ja. Man muss sagen, der David ist ein Sammler, der sammelt guten Gin und er war heute so nett und hat für mich einen Goldjungen mitgenommen.
Tatsächlich, Goldjunge Gin, aber genug der Werbung, lass uns jetzt mal gemeinsam ins Thema einsteigen und auch der lieben Sarah die nötige Bühne bieten.
Das mit der Bühne ist vielleicht an dieser Stelle sogar ein gutes Stichwort, weil vielleicht muss man ganz kurz erklären, warum die Sarah bei uns im Podcast ist. Ja, nicht nur, weil sie eine absolute Expertin ist und weil man sie in Österreich kennt für genau diese Themen, die du vorhin angesprochen hast. Da muss ich jetzt eine kleine Brücke bauen zur ARS-Jahrestagung, Compliance-Jahrestagung von ARS. Da war die Sarah auf der Bühne als Expertin und auch der Matthias. Der Matthias, für diejenigen, die den Matthias nicht kennen, das ist mein Freund und mein Geschäftspartner von Loop. Und der Matthias hat auch vorgetragen, gemeinsam mit unserem Mitarbeiter, mit unserem Teammitglied, dem Michael Schalk. Und der Matthias hat, als er nach Hause gefahren ist, mich angerufen und hat gesagt, unbedingt merk dir einen Namen, Sarah Soltani. Er hat sie auf der Bühne gesehen und hat gesagt, Martin, die muss in den Podcast. Das ist so eine beeindruckende Person, die ist nicht nur sympathisch, sondern die hat auch was zu sagen. Bitte lad die in den Podcast ein. Und das ist der Grund, warum wir der Sarah natürlich sehr viel Bühne bieten heute. Und das Stichwort Bühne war natürlich jetzt ein perfekter Aufhänger. Zufall. Also nein, das tatsächlich ein Zufall. Ja, aber es ist eine große Freude, zum einen, dass die Sarah da ist. Und ich darf es ganz kurz sagen, also danke David, dass da du die Rolle heute des Hosts übernimmst. Ein bisschen eine ungewohnte Situation, Gast in meinem eigenen Podcast zu sein. Aber ich werfe dir jetzt gleich wieder den Ball zurück. Immerhin hast du heute den Maßstab in der Hand.
Darf ich kurz dazwischengrätschen und mich einfach nur mal bedanken für die lieben Worte und dass ich mich auch sehr, sehr freue, hier zu sein.
Danke. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Umso schöner, wie sehr diese Freude anhält, werden wir sehen, wenn ich mit meinen Fragen durch bin. Ja, also wir starten mal in altbewährter Tradition mit dem Code of Sea Check-In. Also ich gebe euch kurze Begriffe bzw. Satzanfänge und der antwortet einfach ganz spontan mit einem Wort oder einem kurzen Satz. Sarah, Frage an dich. Der größte Irrtum über Diskriminierung ist?
Wir diskriminieren ja nicht. Bei uns gibt es keine Diskriminierung. Wir behandeln doch alle gleich.
Mhm. Macht wird problematisch, wenn, lieber Martin?
Macht wird dann problematisch, wenn sie nicht kontrolliert wird. Und wenn sie nicht hinterfragt werden darf.
Sarah, ein echtes Zugehörigkeitsgefühl entsteht, wenn?
Wenn es eine psychologische Sicherheit gibt, also wenn man quasi 100% sich selbst sein kann und nicht Angst davor hat, Fehler zu machen oder Fragen zu stellen.
Mhm. Martin, eine faire Organisation ist gewiss nicht perfekt, aber sie ist?
Lernwillig.
Sarah, Vielfalt scheitert meistens nicht an bösem Willen, sondern an?
Mangel an Bewusstsein und Selbsterfahrung mit Diskriminierungen.
Und den letzten Check-in-Gedanken würde ich gerne euch beiden zuwerfen. Start mal mit dir, Martin. Das mutigste Verhalten im Unternehmen ist so manches Mal.
Klarheit.
In einem Wort geantwortet. Kannst du das noch toppen oder?
Fehler zuzugeben.
Darf ich vielleicht das Klarheit kurz erklären?
Freilich.
Also ich bin vielleicht jetzt ein bisschen unhöflich in meinem eigenen Podcast.
Aber das Man weiß auch, warum du sonst der Host bist.
Aber das Thema Klarheit ist genau dieses mutig sein, Dinge anzusprechen und nicht wegzuschauen. Also klar sein darüber, was ist okay und was ist nicht okay.
Zahlt eher auf eine ähnliche Sichtweise, glaube ich, ein. Apropos Sichtweise, lasst uns da mal damit starten, warum eigentlich ich heute auf dieser Seite des Tisches stehe, an diesem Mikrofon als Host und du Gast in deinem eigenen Podcast bist, bevor wir jetzt ins klassische Interview eintauchen. Du hast diese Folge bewusst anders gedacht, du hast mir angerufen, hast mir das erklärt. Ich war sofort Feuer und Flamme dafür und jetzt sitzt du heute als Gast hier. Warum war dir dieses verkehrte Weltprinzip gerade für diese Folge so wichtig?
So, dieser Podcast ist ein Praktiker-Innen-Podcast. So, wo ich mit Menschen, die was zum Sagen haben, die ihre eigene Erfahrung in der Praxis haben, wo wir über unsere Geschichten, über unsere Erfahrungen sprechen. So, jetzt habe ich was dieses Thema Vielfalt des Menschseins, dieses Thema hinschauen, dieses Thema Verantwortung übernehmen, das zieht sie durch meinen gesamten Podcast. Und ich habe jedes Jahr im Pride-Monat, also im Monat Juni, eine Folge, wo es um das Thema Diskriminierung geht, wo es um das Thema Menschenwürde geht. Und ich habe immer die Rolle eingenommen desjenigen, der andere Menschen befragt und auch in der Diskussion mitdiskutiert hat. Mir war das heuer ein Anliegen, die Seite zu wechseln, weil ich einmal auch bewusst machen möchte, dass ich bin selbst Teil einer Randgruppe. Um jetzt Randgruppe in unter Anführungszeichen zu stellen, ich bin seit 11 Jahren und ein paar Monaten mit einem wunderbaren Mann verheiratet. Und ich bin selbst Opfer unter Anführungszeichen von Diskriminierung. Ich weiß, wie ich damit umgehe, ja, darum wollte ich das Opfer unter Anführungszeichen setzen, aber ich bin trotzdem konfrontiert mit Diskriminierung. Und aus dem Grund wollte ich heute als Signal geben, dass ich im Boot sitze mit anderen und auch Geschichten habe zu erzählen. Und aus dem Grund war es mir halt so wichtig, einfach einmal meine Perspektive auch zu erzählen und auch Raum zu lassen für meine eigenen Gedanken, ohne darüber nachzudenken, kann ich die Frage stellen, sondern einfach einmal auch konfrontiert zu werden mit Fragen, die mir nicht bekannt sind, um mich selbst ein bisschen zu reflektieren. Und das ist auch die Idee gewesen für diese verkehrte Welt. Und darum bist du heute der Host und ich quasi der Gast und mit einem zweiten wunderbaren Gast, nämlich mit der Sarah.
Gleich um den zweiten wunderbaren Gast da mit reinzunehmen. Der Martin hat mir die Anekdote von Matthias erzählt, warum er auch mitunter, es war jetzt nicht ausschlaggebend, aber es war ein Teil davon, warum er das so spannend fand, dich reinzuholen, weil natürlich bei dem Namen machst du auch die Erfahrung, dass jemand gleich mit einem Vorurteil reingeht und sagt, dieser Name muss irgendwo herkommen, das kann ja nicht österreichisch sein. Und dann antwortest du aber, im Vorarlberger Dialekt hat der Matthias gemeint. Und das ist dann wieder so ein Aufwachmoment, in dem man merkt, eigentlich ist das schon das erste vor den Kopf stoßen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich sage ja dann, mal, ich bin schon vor da. Ich bin aus dem Ländle.
Genau. Und wie ist dann die Reaktion?
Also so reagiere ich natürlich nicht. Ich rede Hochdeutsch meistens, damit die Leute mich ja auch verstehen und rede nicht in meiner Sprache quasi, die ich am besten kann, mein Dialekt. Und dann ist schon oft auch dieses, wieso kannst du so gut Deutsch? Und ich muss einfach nur noch, also wann hast du das, wie hast du das gelernt? Und ich muss einfach nur noch lachen. Es ist schon, ich kann lachen. Es gibt sehr viele Leute, die nicht darüber lachen können, weil sie das auch regelmäßig immer wieder hören und auch so behandelt werden. Ich erzähle auch gerne später, wieso ich drüber lachen kann mittlerweile. Aber ja, genau, das... Ja, es ist auch interessant, weil Soltani ein sehr klassischer persischer Name ist eigentlich und Menschen, die aus dem Iran kommen oder die Kultur besser kennen, wissen sofort. Also wenn sie diesen Namen hören, dann sagen sie, du bist Perserin und so. Andere denken sehr oft, es ist Soltani, Italiano, sie, oder Spanisch oder wie auch immer. Also ja, es ist aber auf jeden Fall nicht österreichisch. Das ist schon immer eine Frage.
Mhm. Weil ich mich da manchmal auch selbst ertappe, dass ich eigentlich vielleicht eine Frage nicht ganz so, wie es plump formuliert worden ist, wie du es gerade zitiert hast, aber in die ähnliche Richtung, sondern aus echtem Interesse stelle, da gar keine böse Absicht dahinter habe. Spielt das eine Rolle, welche Absicht der Fragende oder die Fragende verfolgt? Oder ist das für den Betroffenen eigentlich völlig irrelevant, weil die Frage an sich eigentlich die falsche ist?
Ja, also da sind wir schon mitten drin. An sich spielt die Intention, glaube ich, in jedem Fall eine Rolle. Das stimmt schon. Ich sehe das auf jeden Fall so, dass man merkt das auch sofort. Also wenn ich mich vorstelle und das Erste ist, du schaust aber nicht, wenn ich sage, ich bin Österreicherin und du schaust aber nicht österreichisch, aber du schaust im, keine Ahnung, orientalisch oder exotisch aus und so weiter. Was vor allem die ältere Generation, und ich meine, ich bin hier im Land aufgewachsen, das heißt, da hat man sogar in Vorarlberg, habe ich dann öfter auch als Jugendliche oder als Kind gehört, du bist mal Rassige. Und das ist dann aber auch wirklich nicht böse gemeint gewesen, sondern es ist ja meistens auch positiv gemeint. Also aber die Intention ist dann doch schlussendlich dann egal, weil der Schmerz, den man erlebt und dieses Othering, was man eben auch sagt im Englischen, also im Deutschen wird man das übersetzen mit Fremdmachung oder so, das geschieht ja trotzdem. Egal, ob das jetzt positive Charaktere sind oder Charakteristika sind, die man einer Person zuschreibt oder negative. Wenn ich mich als Österreicherin vorstelle und mir das Gefühl gegeben wird, du schaust aber anders aus, dann gibt mir das Gefühl, okay, ich gehöre nicht dazu, ich werde als fremd wahrgenommen. Und wenn das regelmäßig passiert, also wirklich wirklich tagtäglich in der Arbeit, im Alltag, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, dann sind das so Mikroaggressionen, die Menschen mit Migrationsbiografie sehr, sehr regelmäßig erleben. Und da spielt dann die Intention dahinter eigentlich keine Rolle mehr.
Wichtig ist, glaube ich, wenn ich das kurz ergänzen darf, weil ich höre die Sarah und ich fühle sie. Kurzer Sidestep, weil jetzt sagt man zu dir, du siehst nicht österreichisch aus. Wenn ich sage, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, dann kommt, du, so schwul schaust du gar nicht aus. Und da muss ich auch immer sagen, ja, wie schaut man denn leicht aus, wenn man schwul ist? Also was ist, wie dumm eigentlich die Aussage ist. Und das Zweite, jetzt bin ich mit einem Mann verheiratet, der auch türkischer Abstammung ist, von den Wurzeln her, aber in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Und in Österreich hatten wir die Erfahrung, als zu dem Zeitpunkt, wo wir geheiratet haben, ging es um die Einbürgerung, quasi um die Aufenthaltsgenehmigung. Der Burhan hat einen türkischen Reisepass, er ist türkischer Staatsbürger. Das bei der Behörde hat man ihm gesagt, er muss einen Deutschkurs machen. Und der Burhan hat aber mit ihr auf Deutsch gesprochen, mit der Beamtin. Und der Burhan hat gesagt, aber warum muss ich einen Deutschkurs machen? Wir reden ja miteinander. Und jetzt hat die Beamtin aus dem Mühlviertel, mühlviertlerisch gesprochen und der Burhan hat Hochdeutsch gesprochen. Und die Aussage war dann, weil er im Deutschzeugnis in Deutschland ein Genügend hatte. Und das ist so absurd. Das ist so absurd, dass aufgrund von diesem Umstand, dass es halt jetzt kein Österreicher ist, dass man da anders behandelt wird. Oder weil ich eine andere sexuelle Orientierung habe, dass man sofort in eine Schublade, hast du gesagt, gesteckt wird und auch gelabelt wird. Und die Intention, ich fühle das auch, es kommt nicht auf die Intention drauf an. Es ist schlimmer, wenn das absichtlich gemacht wird, um zu verletzen. Das ist definitiv schlimmer. Wenn man es ohne Intention macht, also ohne einer bösen Absicht und dann bereit ist zu lernen und sich zu öffnen für das bunte Leben und für das andere, dann tut's nicht mehr weh oder weniger weh, weil dann ist der Mensch per se offen für anderes und lernwillig, auch diese Vorurteile abzubauen. Das heißt, das würde ich vielleicht noch gerne ergänzen, dass man sagt, es kommt darauf an, ob die Menschen dann auch lernwillig sind.
Genau, und ich vielleicht noch ein, das, was man als Beispiel auch sehr oft in diesem Kontext verwendet, ist, wenn jemand mit dem Auto einer anderen Person über den Fuß fährt, unabsichtlich, dann hat sie natürlich, die Intention war nicht, sie zu verletzen, aber der Fuß ist höchstwahrscheinlich gebrochen. Mhm. Und da, die Schmerzen sind da. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Martin, dass dann, wenn man mit der Einstellung kommt, sich entschuldigt und versucht, mit Selbstreflexion zu verstehen, was man vielleicht anders machen könnte und daraus lernen möchte, das finde ich das Allerschönste, was hier passieren kann. Und weil du vorhin gesagt hast, ja, aber wenn ich aus echtem Interesse frage, das ist ja auch schön. Also ich freue mich ja, wenn man sich interessiert dafür, was meine Wurzeln sind und so weiter. Muss aber vielleicht nicht die erste Frage sein. Also man kann ja, wenn man dann ein bisschen ein Gespräch geführt hat, kann man ja auch fragen, darf ich fragen und so weiter. Genau, und wenn das auf Augenhöhe und mit Respekt passiert, habe ich überhaupt nichts dagegen.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wie kann man es umschiffen, wie kann man signalisieren, dass es aus echtem Interesse herrührt und nicht aus diesem Labeling, aus diesem Schubladendenken, was ihr gerade beide skizziert habt. Aber das ist schon mal der erste gute Tipp, den man eigentlich sich selber für die Praxis mitnehmen kann. Auf Augenhöhe begegnen, nicht als allererste Frage das raushauen und gar nicht auch mit diesem Unterton dahinter, der eigentlich impliziert, mich interessiert sowieso nicht wirklich, wer du bist, sondern mich interessiert eigentlich nur, wo du herkommst oder wie auch immer. Ja.
Genau.
Ja. Oh, jetzt hast du ganz was Wichtiges gesagt. Es geht darum, den Mensch kennenzulernen. Ja, also es ist völlig irrelevant, ob Mann, ob Frau, ob was auch immer. Ja, wenn ich ehrliches Interesse am Mensch habe, dann kommt irgendwann das Vertrauen. Und das ist das, was die Sarah gesagt hat, dieser auf Augenhöhe und auch dieser Respekt und auch das gegenseitige Vertrauen, sich auch zu öffnen. Ja, weil jetzt, ich muss nicht über meine sexuelle Orientierung reden und es muss sich auch niemand outen, der sich nicht outen will, ja, zum Beispiel, aber das wird oft so erwartet und oft ist es tatsächlich bei den ersten drei Fragen dabei und vielleicht will man gar nicht erzählen, woher die Wurzeln sind, weil man sich auch vielleicht gar nicht mit dieser Kultur identifiziert, weil man hier geboren ist, welche Gründe es auch immer gibt. Ja? Also ich glaube, dass man nicht mit den Differenzen starten sollte in eine Diskussion oder auch beim Kennenlernen, sondern vielleicht den Fokus auf die Gemeinsamkeiten legen sollte.
Genau, ich kann auch von mir aus sagen, dass ich habe mich noch nie beleidigt gefühlt, wenn man mich gefragt hat, also wenn man mir eine Frage gestellt hat. Aber es ist halt irritierend, wenn man aufgrund meines Aussehens oder meines Geschlechts Vermutungen anstellt und irgendwelche bestimmte in Kategorien schon denkt, wenn man mich sieht, egal ob wegen dem Geschlecht oder wegen meinem Hintergrund, Aussehen oder wie auch immer, und dann versucht mit diesen Fragen diese Kategorien zu bestätigen. Und das spürt man ja als Person sofort. Und das finde ich eben, das muss nicht sein.
Jetzt habt ihr beide zwei sehr persönliche Betroffenheiten skizziert, wie es in eurem Leben bisher damit konfrontiert worden seid. Und ich habe die komfortable Lage, muss ich gestehen, als weißer heterosexueller Mann, der einigermaßen gebildet ist, würde ich von mir behaupten, eigentlich noch nie, zumindest habe ich mich noch nie diskriminiert gefühlt im klassischen Sinne. Und drum frage ich mich manchmal, ob ich auch einen blinden Fleck dafür habe, wo Diskriminierung wirklich stattfindet, ja, weil das ein Stück weit auch aus dem Elfenbeinturm stattfindet. Vielleicht gibt's auch Formen und Muster von Benachteiligung, die nicht so gut ersichtlich sind, wie einen zu fragen, ob er, dass er oder ihm zu sagen, dass er gar nicht so schwul aussieht oder dich auf deine Wurzeln anzusprechen oder wie auch immer. Gibt's auch subtilere Formen, die in dieser Ebene stattfinden?
Ja, da reden wir dann eigentlich auch schon von unbewussten Vorurteilen und unconscious bias im Englischen genannt. Und ich mache da nicht immer gerne so eine kleine Gedankenreise. Und ich wollte euch fragen, ob ihr Lust hättet auf eine kurze Gedankenreise.
Unbedingt, 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 bitte.
Weil ich gehe dann danach mehr ein, aber ich werde jetzt gar nicht so viel Kontext geben, sondern am besten einfach die Gedankenreise. Wer kann die Augen gerne schließen. Man kann das auch mit offenen Augen, wenn das anders nicht geht. Und genau, also du stellst dir jetzt quasi einfach vor, es ist ein normaler Arbeitstag und du weißt, du verbringst heute deinen Arbeitstag auf einer internationalen Konferenz und bist quasi im Bus und dieser Bus bringt dich zu dieser Konferenz direkt. Und der Bus bleibt stehen, du willst aussteigen und hilfst da beim Aussteigen einer Person mit Kinderwagen auszusteigen. Sie bedankt sich, du steigst aus und bist an der Bushaltestelle und dort hängen ganz viele Werbeplakate und so weiter. Und da siehst du auch ein Werbeplakat von einem Unterwäschenmodel, da wird die neueste Kollektion präsentiert. Du gehst weiter und gehst quasi in das Gebäude der Konferenz hinein und dort bekommst du von der Assistenz dann die Badge, quasi die Zugangskarte. Gehst dann zum Lift, der bringt dich in den 5. Stock, wo die Konferenz stattfindet. Es gehen einige Menschen mit dir mit und der Lift geht auf und da stehen die zwei Führungskräfte des Unternehmens, die diese Konferenz organisiert haben, da. Ihr begrüßt euch, ihr fährt alle gemeinsam in den 5. Stock. Dort angekommen, siehst du schon, wie der Saal voll gefüllt ist und die Moderation sagt, and now we welcome our next expert on economic growth. Und die Person geht auf die Bühne und alle klatschen und sie beginnt ihre Rede. Und jetzt können alle, die Augen zugemacht haben, die Augen wieder aufmachen und wir gehen zum Anfang der Geschichte und ich frage die Person mit Kinderwagen, welches Geschlecht hatte sie? Mhm. Welches Alter vielleicht? Das Unterwäschenmodel, welches Geschlecht, welche Hautfarbe? Die Assistenz, welches Geschlecht, welches Alter? Und die Führungskräfte im Lift, welches Geschlecht, welche Hautfarbe? Hatten sie eine Behinderung vielleicht? Und die Expert on Economic Growth, welches Geschlecht, welche Hautfarbe. Und da sieht man schon, also das, was hier passiert ist, ist ja nichts Abnormales. Das sind Denkmuster, mit denen wir aufgewachsen sind und das ist, die Gesellschaft prägt uns so und das sind Umwelteinflüsse und so weiter. Und das ist ein unbewusstes Programm in unserem Kopf, das abläuft, wenn wir an etwas Bestimmtes denken. Und wir wurden so sozialisiert, also das ist unsere soziale Realität. Und da spricht eben die Professorin für Sozialpsychologie an der Harvard University, die Masterin Banaji, von dem Homo Categoricus. Und sie sagt, wie also der kategorische Mensch. Und sie sagt, dass wir Menschen eigentlich in Kategorien denken und dass das auch etwas, also wir lieben Kategorien, wir brauchen sie auch, weil somit können wir komplexe Informationen vereinfacht darstellen, Muster erkennen und dann schlussendlich auch Entscheidungen treffen. Also das ist etwas sehr Wichtiges, geht sogar zurück bis zu den Evolutionsprinzipien, wo wir es damals sogar, muss man sich vorstellen, ein Mensch steht da in der Natur und man sieht einen Stock im Gras liegen und anhand dieser Muster, dieser Kategorien kann man erkennen, oh, ist das jetzt ein Objekt, ein harmloses oder geht es da um eine Schlange, potenzielle Bedrohung? Also man brauchte das zum Überleben und das hat sich so weiterentwickelt, dass wir das noch immer, also nicht weiterentwickelt, sondern eben nicht, sondern wir verwenden das immer noch als Kategorisieren und eben so denken. Und wir sehen ja, dass wir alle Vorurteile haben. Ja, und diese Vorurteile, die wir haben in uns, diese unconscious bias, die verfestigen sich ja durch die Gesellschaft immer wieder und so werden sie auch immer wieder reproduziert. Und an sich ist das nichts Schlechtes, dass wir in Kategorien denken. Wie gesagt, das ist sehr menschlich. Aber wir müssen uns dem bewusst sein. Und wenn wir uns dem bewusst sind, kann man das eben dann absichtlich auch wieder aufbrechen. Und da kommen wir dann zu dem, dass ja, es gibt sehr viel Subtiles, was man auch machen kann, wenn man dem nicht bewusst ist. Also wenn man dann in Kategorien denkt, wenn man zum Beispiel eine Expert, habe ich auf Englisch gesagt, weil damit ich es nicht gendern muss, hört, dann denkt man an eine Frau, denkt man an einen Mann, denkt man an einen schwarzen Mann, denkt man an einen weißen Mann. Also wirklich, also da ist und genau. Also wenn man dem sich bewusst ist oder eine Person mit Kinderwagen und so weiter, dann kann man auch so subtilen Formen, die einem gar nicht bewusst sind, wenn man nicht drüber aktiv nachdenkt, auch aufbrechen.
Und da ist vielleicht diese Vorwerfbarkeit von diesen Vorurteilen, relativiert sie dann vielleicht wieder ein bisschen, weil, danke für dieses Beispiel, also ich habe mich selbst ertappt an der einen oder anderen Stelle und jetzt bin ich schon, glaube ich, schon gut aware, was dieses Thema betrifft, aber selbst ich habe Bilder in meinem Kopf. Ja? Und ich glaube, dass diese Vorwerfbarkeit dann ein bisschen relativiert werden kann, wenn man dann zumindest bereit ist und sich auch bewusst wird eben, dass man selbst diesen Mustern auch unterliegt. Ja? Und dass man selbst in die Gefahr läuft, diesen Mustern auch entsprechend Raum zu geben. Und vielleicht ist es, vielleicht hilft es, dass man gerade bei diesen Geschichten oder auch bei diesen Bildern dann andere Bilder sich schafft, ja, dass eine Führungskraft vielleicht in Zukunft automatisch weiblich ist, ja, oder dass ein Unterwäschemodel, sorry dafür, ein Mann ist, oder dass ein, was auch immer, oder dass eine Person mit einem Kinderwagen vielleicht auch eine Großmutter oder ein Großvater sein kann und jetzt nicht eine Mutter im klassischen Sinn. Und das war ein wunderbares Beispiel. Ich habe direkt Gänsehaut gekriegt, weil weil ich mich selbst dann auch ertappt gefühlt habe. Ja, also ein schöner Spiegel eigentlich, wenn auch verheerend an der einen oder anderen Stelle.
Weil du ertappt sagst, ich meine, es gibt ja auch dann die Reaktion von Menschen, die sagen, ja, alles schön und gut, aber das ist ja wirklich die Realität. Also ich habe die Bilder ja nicht erfunden, das ist ja die Realität. Was willst du an der Realität ändern? Und da ist eben auch einen deutschen Psychologen, den ich sehr gerne mag, der Ramsey Fatfutor, der spricht auch von diesem Teufelskreis, der sagt, dass das, was wir uns vorstellen können, existiert in unserer Realität und das, was wir uns nicht vorstellen können, existiert scheinbar nicht.
Mhm. Genau. Und zur Realität, da möchte ich schon was sagen, weil da möchte ich widersprechen, weil die Realität ist ja viel bunter. Die Realität ist ja die Vielfalt. Und da ist vielleicht, also Sprache schafft Realität. Und wenn wir schaffen, dass Sprache in Wahrheit beides bedeutet oder die Vielfalt bedeutet, darum bin ich ja ein großer Freund vom gendergerechten Formulieren, weil eben Sprache Realität schafft. Ja? Und wenn wir es schaffen, andere Bilder in unseren Kopf zu setzen, dann spiegelt das die tatsächliche Realität, nämlich das bunte Leben und die Vielfalt des Menschen. Und ich glaube, wenn wir diesen Status einmal erreicht haben, dann tun wir uns viel leichter, über das eigentliche Ziel zu sprechen, nämlich die Würde des Menschen. Ja, und dann ist es klar, dass wir über Würde nicht diskutieren müssen.
Ja, ich finde es ja auch, diese Realitätsthematik, also generell, das ist ja dann auch ein Teufelskreis, weil das, was wir uns vorstellen, das sind ja dann so unbewusste kognitive Verzerrungen schlussendlich, weil die Realität ist ja viel vielfältiger als das, was wir uns in den Kategorien vorstellen. Und das führt dann dazu, dass wir auch genau dann in anderen Situationen oder generell in Situationen im Alltag, in der Arbeit, genau diese Gruppen, die wir in diesen Kategorien sehen, anders behandeln. Aber nicht nur das, sondern die Gruppen selbst und die betroffenen Menschen selbst haben auch dann ein anderes Selbstbild und die Eigenwahrnehmung wird auch dadurch beeinflusst. Das heißt, genau, wir schaffen eigentlich unsere Realität damit, ja.
Weil du gerade schon angerissen hast, im Arbeitsalltag, im Unternehmen, lass uns da auch reintauchen und die Brücke zur Compliance schlagen.
Entschuldigung, darf ich noch
gerne, kurz, ja, sicher.
Ich hätte noch gerne was ich loswerden will zu diesem Diversity-Monat und so, bevor wir in die Compliance gehen. Genau, weil es ist ja dann oft auch dieser Satz oder generell auch diese Kritik, das ist jetzt alles so ein Trend. Also Diversity ist ein Trend und jetzt hauen alle wieder ihre Flaggen raus und man muss jetzt wieder irgendeinen Podcast, irgendeine Folge, irgendwas dazu machen, weil es einfach ein Trend ist, wir müssen da mitmachen. Und ich finde das ja immer lustig, wenn das Leute sagen, weil, wie wir gerade vorhin gesagt haben, Diversity, was heißt Diversity? Das ist die Vielfalt in unserer Gesellschaft. Ist das ein Trend? Also seit wann ist unsere Gesellschaft vielfältig? Seit es Lebewesen.
Ja.
Genau. Und das heißt, das ist nicht ein Trend, das war immer schon da. Aber was sich natürlich verändert hat, ist die Aufmerksamkeit, die wir diesem Thema widmen und die Gesellschaft sich quasi diesem Thema, die Aufmerksamkeit, die die Gesellschaft diesem Thema schenkt. Aber wenn man sich mal das Diversity-Konzept oder das Diversity-Thema anschaut, für mich ist das einfach auch wirklich so ein Konzept, das sehr stark mit Antidiskriminierungsarbeit verbunden ist, weil für mich Diversity eigentlich so ein Konzept ist, das eben, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, es geht um Würde aller Menschen und es geht darum, dass die Gesellschaft vielfältig ist und wie können wir unsere Räume repräsentativ darstellen, wie können wir sie gestalten, dass sie die vielfältige Gesellschaft auch abbilden. Und das Konzept an sich, das ist ja eigentlich ein jahrelang erkämpftes Menschenrechtskonzept, das über die in den 1940ern eigentlich schon über die Menschenrechts- und Bürgerrechtsbewegungen in Amerika bis dann über die 70er und 80er dann auch die Dimension Geschlecht und LGBTQ dazu gekommen ist und dann in den 90ern über die Diversity Management in den USA quasi auch sich entwickelt hat und dann in den 2000er auch in Europa angekommen ist durch die Antidiskriminierungsrichtlinien, dann 2010 die Intersektionalität und die Inklusion dazu gekommen ist und 2020 dann auch wirklich das verbunden wurde mit der Nachhaltigkeit und ESG und so weiter, wie wir wissen. Also es ist ein sehr lang erkämpftes Konzept und es ist nichts Neues. Jetzt fragt man sich, wieso fühlt sich das aber dann trotzdem so an, als wäre das neu? Und man hat ja dann oft das Gefühl, dass, ja, jetzt haben noch Diskriminierungsfälle zugenommen. Es ist ein Trend, sich einem anderen Geschlecht zugehörig zu fühlen oder Opfer von MeToo zu sein. Das wird ja auch immer wieder so kritisiert. Und da spricht eben Aladin El-Mafalani, ist ein deutscher Soziologe, der spricht in seinem Buch Wozu Rassismus? Der schreibt da eben, je demokratischer eine Gesellschaft, umso mehr Diskriminierung. Jetzt könnte man sich fragen, was heißt das? Also je demokratischer eine Gesellschaft, umso mehr Diskriminierung. Was meint er damit? Und da sind wir eben genau bei diesem Thema, dass einerseits hat man das Gefühl, es ist ein Trend und es kommen auf einmal so viel mehr Diskriminierungen zum Vorschein. Es ist ein Trend, von Diskriminierungen zu sprechen. Und andererseits gibt es ja auch diese globale Entwicklung, diese Backlash gegen die Demokratie, gegen Menschenrechte. Und das wird, wie wir auch wissen, über die USA, das Diversity, einfach gegen Diversity-Programme und so weiter. Und dann gibt's diese Meinung, ja, diese Systeme funktionieren ja nicht. Also wir haben jetzt, ewig haben wir da diese Konzepte aufgebaut von Diversity, von Menschenrechte, aber diese funktionieren nicht. Und das ist eine sehr große Kritik. Und ich möchte da eben sagen, das ist eigentlich ein Wahrnehmungsfehler. Weil was sich geändert hat, sind die Rahmenbedingungen durch die Demokratie.
Richtig.
Und das gesellschaftliche Bewusstsein dafür. Und es werden jetzt marginalisierte Stimmen, die davor unterdrückt worden sind, wird Gehör verschaffen. Menschen trauen sich, darüber zu sprechen. Es werden Anlaufstellen geschaffen, Studien finanziert, Projekte gefördert. Und genau, menschenrechtliche und demokratische Institutionen und Rahmenbedingungen etabliert. Und da würde ich gerne eine Anekdote erzählen, weil das ist wirklich so, das hilft dann mit der Vorstellung quasi. Und zwar ist es eine Anekdote aus dem Ersten Weltkrieg. Da wurden zum ersten Mal Stahlhelme eingeführt. Davor hatten Menschen, also die Soldaten, meistens Männer, Stoff- und Lederhauben an. Und es war das erste Mal, dass sie da quasi die Stahlhelme eingeführt worden sind. Und die wurden eingeführt. Und sobald sie eingeführt worden sind, wurden viel mehr Kopfverletzungen gemeldet. Und die Offiziere haben gesagt, was ist das für ein Blödsinn? Das macht doch alles viel schlimmer. Es gibt jetzt viel mehr Kopfverletzungen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Aber das war ein Wahrnehmungsfehler. Und das heißt quasi, davor, also wieso es ein Wahrnehmungsfehler war, als es keine Stahlhelme gab, überlebten die Soldaten an der Front gar nicht und kamen nicht zurück. Sie wurden nicht Teil der Statistik, sie wurden nicht zählbar, sie überlebten nicht. Mit den Stahlhelmen überlebten sie, aber mit Kopfverletzung. Und so konnten sie erst überhaupt zurückkommen und gezählt werden und diese Wahrnehmung schaffen, dass das genau, dazu eben darüber. Und das ist genau bei diesem Thema, dass es, also Diskriminierungen haben nicht zugenommen, es hat es immer gegeben. Was sich aber jetzt geändert hat, ist die Leute, die darüber sprechen, die Daten, die es dazu gibt und die Statistik, die es dazu gibt. Das ist eben der Wahrnehmungsfehler. Und genau.
Das kann ich total verstehen. Ich habe mir jetzt bei dem, was du erzählt hast, Sarah, habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Und zwar Mut und Sicherheit, weil du hast da beim Check-in hast du gesagt, ich glaube, das war das Zugehörigkeitsgefühl. Wie entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl? Und du hast gesagt, wenn ich Psychological Safety, ja, also Sicherheit. Und ich glaube, und das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr großer Spagat, den wir machen, aber wir müssen ihn machen, wenn wir über die Menschenrechte sprechen und über die Situation, in der wir uns befinden, nämlich das Thema Demokratie. Und Demokratie gibt Sicherheit, weil auch das Thema Regeln, die Regeln gelten für alle. Und mit der Demokratie werden auch Entscheidungsprozesse und Gesetzgebungsprozesse transparent. Und ich habe das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern ich bin Teil des Gesetzgebungsprozesses. Ich kann entscheiden. Und wenn ich entscheiden kann und wenn ich Teil von der Gesellschaft bin, weil ich mitgestalte, und das ist ja ein Grundprinzip der Demokratie, dann habe ich auch die Sicherheit, sprechen zu können. Ja, und wir können nicht über Demokratie sprechen, wenn wir nicht gleichzeitig auch über Meinungsfreiheit sprechen. Und das Thema Meinungsfreiheit, sagen zu können, was ich mir denke, das wollen Menschen jetzt auch beschränken, und ich erachte das als unfassbar gefährlich, weil auch diese Meinungsfreiheit ja auch genau diese Sicherheit auch gibt, aufzuzeigen und zu sagen, so ist das nicht in Ordnung. Und das ist immer das, was ich sage bei der Compliance, da geht es ja nicht nur um die Regel ist ja nicht der Fokus der Compliance, sondern sich das richtige Verhalten. Und das richtige Verhalten hat ja wohl auch was mit einer Regelkonformität zu tun, aber das hat ganz viel mit Menschsein zu tun. Und ich habe immer Adrias, das ist quasi der Hausverstand, das Bauchgefühl und der richtig eingenordete moralische Kompass. Und der kommt ja aus der Gesellschaft. Und darum ist es so wichtig, für genau das zu kämpfen. Und der moralische Kompass, der gibt sich die Hand mit dem Thema Demokratie, ja, und Demokratie und Meinungsfreiheit. Und natürlich haben Menschen jetzt den Mut, auch darüber zu sprechen, weil sie wissen, ich kann, weil ich auch den Schutz genieße der Gesellschaft, beziehungsweise des Staates, der eine Verantwortung mir gegenüber hat. So. Und jetzt hat nicht nur der Staat eine Verantwortung, sondern es haben auch Unternehmen eine Verantwortung für die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und im Unternehmen gibt es Menschen, die Verantwortung übernehmen, dass die Organisation Strukturen aufbaut, dass jetzt zum Beispiel Diskriminierung nicht oder dass die Kultur nicht toxisch wird in dem Unternehmen, dass Menschen auch im Unternehmen aufzeigen können, wenn Fehlverhalten passiert. Und da möchte ich schon nur die Brücke bauen zu dem, dass ich sage, für Compliance oder für genau diese Sicherheit oder für diese Verantwortung ist nicht die Compliance verantwortlich, sondern das ist wieder was, dafür sind wir alle verantwortlich. Und wir haben eine Folge gemacht mit dem Georg Gößwein zum Thema, was erwarten wir von unseren Politikerinnen und Politikern, und haben auch ganz kurz über das Thema Demokratie gesprochen und warum Compliance und das Thema sich richtig verhalten und Verantwortung übernehmen unmittelbar in den Schutz unserer Demokratie einzahlt. Und das wird noch viel sichtbarer bei diesem Thema. Und drum, Sarah, danke für diese Beispiele und dafür das, was du da erzählt hast, dass das lang erkämpfte Strukturen sind und wir ein Wahrnehmungsproblem haben oder sehr viele ein Wahrnehmungsproblem haben, weil jetzt ist es nur so, dass die Menschen mutig genug sind, weil sie die Sicherheit verspüren, darüber zu sprechen, über Dinge zu sprechen, die es immer schon gegeben hat, die aber jetzt nicht mehr tolerierbar sind. Und das Problem ist oder die Gefahr ist, dass sich genau das zurückentwickelt. Und darum ist es nicht en vogue, einen Podcast zu machen, wo wir jetzt über Diversität sprechen, über Menschenrechte, und weil es halt ins Programm passt, ja, oder weil halt jetzt auch der Regenbogen im Juni besonders prominent ist. Regenbögen gibt's das ganze Jahr. Ja, ein Regenbogen ist kein, das beschränkt sich nicht auf den Juni, sondern ein Regenbogen gibt es das ganze Jahr. Und es ist aus dem Grund besonders gut, dass es zumindest einen Monat gibt, wo man vielleicht nochmal gezielt auch den Finger in die Wunde legt und wo wir auch gezielt darauf aufmerksam machen über die Errungenschaften von so vielen Menschen, die dafür gekämpft haben, dass wir heute da stehen können und darüber sprechen können, was uns bewegt über unsere eigenen Erfahrungen und dass wir auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist eigentlich eine Errungenschaft und die müssen wir hochhalten, weil es immer wieder Ströme gibt und Menschen gibt, die wahrscheinlich aufgrund mangelnden Bewusstseins oder auch aufgrund von Böswilligkeit genau diese Errungenschaften als nicht verteidigungswürdig erachten. Und darum ist es wichtig, dass wir darüber reden, und darum ist es auch wichtig zu erkennen, dass jetzt nicht automatisch mehr Diskriminierung passiert, sondern sie wird nur jetzt sichtbarer, weil Menschen mutig sind. Und das ist, Compliance braucht Mut und Menschen brauchen Mut, eine Gesellschaft braucht Mut, eine Demokratie braucht Mut, weil für genau diese Errungenschaften sind Menschen auch gestorben, ja? Und die waren mutig genug, das auch zu tun. Nämlich nicht für einen Selbstzweck, sondern für alle anderen.
Ja, und ich finde auch diese Wichtigkeit, so einen Monat zu haben und generell so solche Tage für bestimmte Themen, also finde ich sehr, sehr wichtig. Weil wir somit, wir denken das ja in unserer Arbeit mit, jeden Tag, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Alltag. Es gibt viele Menschen, die arbeiten ja das ganze Jahr über zu diesem Thema. Und das Thema, wie du sagst, auch ist jetzt nicht beschränkt auf einen Monat. Aber ich finde es immer sehr hilfreich, so einen Monat zu haben, weil man dann auch alle anderen noch zwingen kann, zuzuhören und auch was zu tun. Genau.
Das war jetzt relativ viel auf gesellschaftlicher Ebene. Das Gleiche findet aber eigentlich auch in Organisationen, in Unternehmen statt. Da braucht es gewisse demokratische Strukturen, nenne ich es jetzt mal. die geschaffen werden müssen, damit sich die Menschen auch in dieser Sicherheit bewegen können. Und wenn die nicht da sind, dann sehen wir eben genauso Dinge, wie es jetzt bei so manchen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, Organisationen passiert ist, dass wenn eine Diskriminierung stattfindet, wird lieber die Person weggesetzt und es wird kleingeredet, als dass man sich dem Problem annimmt. Wann wird so ein vermeintlicher Einzelfall zum strukturellen Problem für eine Organisation und wie löst man es am Ende des Tages? Wir haben ja uns vorgenommen, für die Folge einen Praxisratgeber mit an die Hand zu geben, wie man genau diese Muster A aufbricht und B am besten auch gleich vorsorgt.
Ich glaube, dass das in erster Linie ein Kulturthema ist und Organisationen verdienen die Kultur, die sie tolerieren. Und wenn ich und das ist schon das erste Problem, nämlich das Tolerieren und das Akzeptieren von Machtmissbrauch und das Akzeptieren von Diskriminierung. Für mich ist es so, dass eine Kultur oder eine Organisation, ja, und wenn wir über toxisch sprechen, ja, dann ist ja nicht also ist natürlich das Problem der Menschen, die dieses toxische Verhalten setzen. Aber das Schlimmste ist, dass es Menschen gibt, die das tolerieren oder die wegschauen. Und dann wird's systemisch, weil dann wird aus einem Einzelfall wird dann plötzlich eine Gewohnheit. Und dann wird plötzlich durch das Wegschauen wird dann plötzlich eine Struktur geschaffen, die es zulässt, dass auch andere folgen. Warum? Weil natürlich dann, wenn das toleriert wird, Menschen sich auch orientieren an anderen Menschen. Und somit, ich spreche immer von der Vorbildwirkung. Und darum muss ich in einem Unternehmen natürlich Strukturen schaffen, Maßnahmen setzen, dass Fehlverhalten, diskriminierendes Verhalten, Verhalten, das unmittelbar die Würde des Menschen beeinträchtigt, dass sich das gar nicht entwickeln kann. Und wenn ich als Organisation es nicht schaffe oder gar kein Interesse habe, an meiner Kultur zu arbeiten, dann ist das selbst verschuldet. Ja, und darum muss ich als Organisation dafür Sorge tragen, jetzt haben wir gerade über Gesellschaft und über Demokratie gesprochen, aber dass man genau auch diese Sicherheit im Unternehmen schafft. Wenn man darüber nachdenkt, High-Performing Teams, das kann man googeln, ja, das war ein Projekt, ja, um eine Studie zu machen, ja, also ich sage jetzt nicht von wem und ich sage auch nicht wann, ich sage nur High-Performing Teams. Googelt es bitte. Und bei High-Performing Teams, was macht ein High-Performing Team aus? Nicht die Performance, nicht eine gesteigerte Leistungsfähigkeit, nicht ein mehr Umsatz und auch nicht mehr EBIT, sondern der erste Teil von diesem High-Performing Team ist Psychological Safety. Und als Unternehmen muss ich genau da ansetzen, diese Sicherheit im Unternehmen auch zu schaffen, dass ich auch aus der Vielfalt meine Vorteile generieren kann. Ja, und ich darf dieses toxische Verhalten gar nicht zulassen. Das heißt, mir helfen diese Compliance-Strukturen, Risiken identifizieren, Maßnahmen setzen und quasi auch niederschreiben, wenn ich feststelle, ich habe da ein Risiko. Speak-up-Kultur fördern, ja, das heißt, das Aufzeigen, zu sagen, ein Hinweisgeberkanal ist ein Vehikel, ist ein Katalysator für Kulturbegründung, ja, und natürlich auch Maßnahmenmanagement. Was tue ich denn, wenn ich es feststelle? Und das steht und fällt aber mit dem Ton from the top und Ton at the top. Das bin ich wieder bei den Vorbildern. Als Organisation begründe ich eine Kultur durch meine Vorbilder. Und darum muss ich, glaube ich, da bewusst auch quasi investieren. Und das ist, man kann nicht über Demokratie sprechen und über Organisationen in quasi einer völlig getrennten Weise, weil in Wahrheit spiegelt sich das. Ja, wir schauen ja bei uns auch auf, was macht der Präsident, was macht der Bundeskanzler, was macht wer auch immer. Ja, weil wenn jetzt zum Beispiel der Finanzminister oder die Finanzministerin keine Steuern zahlen würde, weil sie es einfach nicht macht, dann würde ich mir als Bürger oder Bürgerin würde mich fragen, warum soll der nicht Steuern zahlen? Ja, die macht es auch nicht, warum sollte ich das machen? Ja, wenn ich jetzt in einem Bierzelt über Menschen herziehe und quasi in klassifiziere und ich kenne es nicht anders oder ich bin in der Stimmung drin und ich bin in einer Bubble drinnen oder in einer Organisationseinheit drinnen, dann laufe ich da mit, weil wenn der Vorderste schreit, dann schreie ich mit. Und in der Organisation muss ich eben diese Verantwortung erkennen, dass ich da in meine Kultur investieren muss. Und jetzt rede ich so viel und habe eigentlich gar nicht mehr die Frage im Bild.
Die Frage, oder
die Sarah, glaube ich schon, ja.
Ja, genau, weil ich gebe dir vollkommen recht und würde da vielleicht noch einen draufsetzen, weil du auch gesagt hast, man muss es gemeinsam sehen. Es ist, und ich sehe da auch immer, also gerne alles systemisch. Und die Frage war ja, wann wird ein Einzelfall strukturell in einer Organisation oder Diskriminierung generell strukturell? Und ich würde eigentlich sagen, es ist sowieso strukturell in unserer Gesellschaft. Also man muss sich eigentlich zuerst die Gesellschaft anschauen und sagen, dass es eigentlich, es gibt keine diskriminierungsfreie Gesellschaft, es gibt auch keinen diskriminierungsfreien Raum, wird es auch nie geben, meiner Meinung nach. Das kann immer unser Ziel sein und wir sollten in diese Richtung hin, also darauf hin arbeiten, aber das wird es realistischerweise nicht geben, weil unsere Gesellschaft ja auch so aufgebaut ist, also auf bestimmte Normen. Menschen mit Behinderungen zum Beispiel werden von der Gesellschaft behindert, können bei sehr vielen Sachen nicht teilnehmen. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, vieles ist ja kolonistisch noch geprägt und so weiter. Und deshalb können natürlich in dieser Gesellschaft Unternehmen, die natürlich innerhalb dieser Gesellschaft funktionieren, ja auch nicht diskriminierungsfrei sein. Das heißt, diskriminierungsfrei an sich ist nicht realistisch. Wir können natürlich diskriminierungskritisch sein und dem bewusst sein. Und ich finde, der erste Schritt ist wirklich für ein Unternehmen, für jeden Menschen zu akzeptieren, dass unsere Gesellschaft nicht also auf strukturellen, diskriminierenden Systemen aufgebaut ist und Normen. Und wenn wir das mal akzeptieren, dann kann man quasi aktiv sagen, okay, was können wir jetzt aktiv dagegen machen, damit das nicht so ist und damit wir genau diese Kultur, die du erwähnt hast, im Unternehmen dann auch fördern können. Und ich glaube, das ist immer so das Schwere zuzugeben, dass wir eigentlich alle so sozialisiert worden sind und unsere Gedanken, wie wir jetzt vorhin auch gemerkt haben bei diesem Gedankenspiel, ja auch darauf basieren. Also wenn man das mal einfach akzeptiert, dann kann man quasi auch, um das eingesteht, dann kann man das auch verändern. Deshalb glaube ich, strukturell ist es sowieso immer. Und es wird vor allem auch strukturell, wenn dann Macht noch dazu kommt, wenn Vorurteile, die wir sowieso schon im Kopf haben, mit Macht verbunden werden, dann wird das Ganze sowieso strukturell. Und wenn man dann diese Muster nicht hinterfragt, die Normbilder, die man vorgibt, nicht hinterfragt, dann ja, dann ist man mittendrin.
Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich habe mich so verloren in meiner Emotion und in meinem Ding, dass ich die Frage vergessen habe. Aber zum Glück haben wir die Sarah. Die viel mehr Erfahrung hat in dem Zusammenhang.
Aber du hast einen guten Ball zugespielt, um eine Zwischenfrage zu stellen, weil du hast ein Negativbeispiel genannt. Wenn der Finanzminister, die Finanzministerin keine Steuern zahlt, dann fragst du dich als jemand, der Steuern zahlt, warum sollte ich das weiterhin tun? Wirkt es umgekehrt auch mit Positivbeispielen, mit Vorangehen, mit Vorbildwirkung, mit praktisch so ein Statement setzen, um sich an Regeln zu halten, um Dinge einzuhalten? Wie wichtig ist auch die Führung oder auch diese Entscheidung, das wirklich bewusst zu leben in höheren hierarchischen Ebenen?
Also vielleicht kurz aus meiner Sicht. Ich habe mir ja bewusst entschieden, in die Sichtbarkeit zu gehen. Jetzt nicht nur mit dem Podcast, sondern auch mit den Keynotes, die ich halte, mit den Besuchen von den Unternehmen, wo ich die Keynotes halte, mit den Beiträgen, die ich für Zeitungen schreibe und. Um auch aufzuzeigen und um auch Mut zu machen. Ja, und das mache ich ja nicht nur nach draußen, sondern das mache ich ja, oder versuche ich zumindest auch im Unternehmen zu tun. Ja, und nur um die Brücke zur Compliance zu bauen. Compliance und Leadership, das gibt sich die Hand. Ja, und natürlich braucht es dort Menschen, die positive Signale senden und die auch sich öffnen und auch aus eigenen Erfahrungen erzählen. Und jetzt bin ich weit entfernt davon, ein Quotenschwuler zu sein, unter Anführungszeichen im Unternehmen, aber ich bin dort eine Führungskraft, erste Berichtsebene, mit einer globalen Verantwortung für Recht, Compliance, Risiko und interne Revision. Und es zweifelt niemand an meiner Qualifikation. Es zweifelt niemand an mir als Mensch. Menschen blicken zu mir auf und sagen, ich mache mich durch die Sichtbarkeit und dadurch, dass ich ein, und das klingt jetzt vielleicht ganz blöd, aber ein ganz normales Leben führe und so agiere wie alle anderen auch und auch offen darüber spreche und Menschen an die Hand nehme und keinen Unterschied mache. Ich grüße die Putzfrau und den Putzmann genauso wie den Vorstand, weil es völlig irrelevant ist, weil es ein Mensch ist. Und diese Signale werden in der Organisation wahrgenommen, diese Signale werden nach außen hin wahrgenommen. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum man eingeladen wird zu gewissen Dingen, ja, weil man eine Vorbildwirkung einnimmt. Und Vorbildwirkung sollte im besten Fall positiv sein. Ja, jetzt habe ich ein Negativbeispiel gesagt, ja, aber im besten Fall, wenn man, und auch Gedankenspiel, ein Vorbild ist ja auch positiv besetzt. Ja, also wenn ich jetzt an Vorbild denke, denke ich eigentlich an jemanden, an den ich mich gerne orientiere und wo ich hinschaue. Und das muss jetzt nicht ein Superstar sein, sondern jeder kann für sich ein Vorbild für andere werden und ich möchte auch ein Vorbild für andere werden und ich habe ja auch meine Vorbilder, ja, an denen ich mich orientiere und wo ich sage, boah, da habe ich nur einen Bedarf zu lernen und auch meine Bilder zu ersetzen bei den Vorurteilen, die ich habe. Und ich glaube, dass das ganz eng verbunden ist mit Leadership und darum muss man, glaube ich, viel Zeit auch investieren und viel an der Awareness arbeiten bei Führung, wie divers auch Teams sein können, insbesondere sein müssen und was auch Führung tatsächlich dann auch bedeutet. Ja, und das ist ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben und an Menschen und an Emotionen und da auch quasi als Leader ein Statement zu setzen und positiv zu agieren. Ich glaube, dass das unsere Grundaufgabe ist, wenn wir Führung übernehmen und eine Verantwortung übernehmen für Menschen.
So, und jetzt bitte nicht wundern, es gibt nämlich eine weitere Besonderheit, nachdem diese Folge etwas länger wird und zum Glück ja den ganzen Juni über Pride Month ist, trifft sich das ganz gut. Es gibt nämlich an dieser Stelle einen kleinen Cliffhanger und wir hören uns mit Teil 2 in 2 Wochen wieder. Bitte einschalten!
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.